Stellt euch mal vor, was mit Gott so alles möglich ist. In solch eine Szene möchte ich euch heute gerne mitnehmen. Da erleben die Jünger, zumindest auserwählte Jünger von ihnen, ausgewählte, einen richtig schönen Höhepunkt. Ich habe hier den Bibeltext dafür mitgebracht. Und wenn der hier jetzt reagiert, dann seht ihr den auch auf der Folie. Du musst es von vorne wieder, vom Gerät wieder weitermachen. Wir haben extra das gewählt. Ah, jetzt kommt da was. Eigentlich müsste jetzt die Folie mit. Und nach 6 Tagen nimmt Jesus Petrus und Jakobus und Johannes mit und führte sie sich allein auf einen hohen Berg. Und er wurde von ihnen umgestaltet und seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß, so weiß, wie kein Walker auf der Erde weiß machen kann. Das müsst ihr euch mal vorstellen, was da passiert ist. Da gehen die mit Jesus zusammen auf den Berg hoch. Zuerst ganz normale Leute mit einem Jesus. Okay, der hat besondere Sachen getan, aber er sah so aus wie sie. Und dann kommen sie da oben an und Jesus wird umgestaltet. Irgendwie hat neue Kleider an, leuchtet dort geradezu. Dieses Weiß, das muss sie verblüfft haben, was sie dort gesehen haben. Das muss so ein richtiger Wow-Effekt gewesen sein. Und dann steigert sich das noch, die ganze Sache. Es geht dann weiter, reagiert immer noch nicht, da jetzt. Und es erschienen ihnen Elia mit Mose und sie unterredeten sich mit Jesus. Und Petrus begann und sagte zu ihnen, Rabbi, ist es gut, dass wir hier sind und wir wollen 3 Hütten machen. Dir eine und Mose eine und Elia eine. Er wusste nämlich nicht, was er sagen wollte, denn sie waren voller Furcht. Und es kam eine Wolke, die sie überschattete, und eine Stimme kam aus der Wolke, dies ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Und plötzlich, als sie sich umblickten, sahen sie niemand mehr, außer Jesus allein. Also stellt euch das mal vor, was da passiert ist, dass die haben sich so gefürchtet, weil sie das ihren ganzen Verstand überstiegen hat, was sie dort erlebt haben. Was Gott dort mit ihnen getan hat, was sie bei Jesus gesehen haben, da tauchen die anderen beiden auf. Allein schon überhaupt, dass Leute aus der Vergangenheit dort plötzlich auftauchen. Und dann sind es nicht irgendwelche Leute. Nein, Mose stand für das ganze Gesetz, ihre ganze Glaubensgrundlage, nach der sie ihr Leben bisher ausgerichtet haben. Und Elia, der für die Propheten stand, all das, was Gott in die Zeit immer hineingesagt hat, dafür gestanden hat, wo sie wussten, wenn der auftaucht, dann ist auch der Messias im Grunde da. Und dann noch diese Stimme, die da plötzlich auftaucht. Die Stimme Gottes haben sie direkt dort wahrgenommen. Das muss ein riesiger Effekt für sie gewesen sein. Aber dann kommt der Kontrast. Sie kommen in die Realität wieder zurück. Die Jünger, die nicht oben sind, haben Streitgespräche gehabt. Mit den Pharisäern waren sie da verwickelt. Und dann gab es noch die misslungenen Heilungen, die sie hatten. Voller Eifer waren die Jünger da unterwegs und versuchten, einen Jungen zu heilen, der zu ihnen gebracht wurde. So wie es Jesus bisher getan hat. Aber es funktionierte nicht. Das muss für sie wie eine richtige kalte Dusche gewesen sein. Nach so vielen Höhepunkten und dann so eine vertrackte Alltagssituation. Gut, jetzt war Jesus wieder da, konnte er sich doch um diese Sache kümmern. Kennst du das? Solche Situationen, wo du auf der einen Seite vielleicht ganz frisch gesegnet bist, wo dir Gutes widerfahren ist, du auf einer Konferenz vielleicht sogar gewesen bist, einem Lobpreisabend, und dann kommst du nach Hause und merkst, funktioniert ja doch nicht alles so wunderbar, wie ich es mir gerade noch vorgestellt habe. Auf der einen Seite war ich Gott nahe, habe ihn gelobt, einen tollen Lobpreis erlebt und habe mich ihm ganz nahe gefühlt. Und dann komme ich nach Hause und merke, Mensch, hier läuft's gerade ganz anders und es funktioniert nicht. Es ist irgendwie unvollkommen, die Wunder lassen ein bisschen auf sich warten. Und es geht gar nicht so richtig voran. Dabei tue ich doch genau dasselbe, was gerade eben erst passiert ist und habe doch solche guten Sachen mit meinem Herrn erlebt. Liebe Schwester, das ist die Situation, in die die Jahreslosung, die wir jetzt haben, genau hineinspricht. die Markus uns aufgeschrieben hat. Ein Mann aus der Menge formuliert es, als bei ihm sozusagen eben auch nicht so richtig klappt. Sein Sohn eben einfach nicht gesund wird. Da heißt es, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Die einen erleben diese geistlichen Höhepunkte auf dem Berg mit dem verklärten Jesus und die anderen sind in der Zeit unten, wollen mit Diskussion und Heilung ihm den Rücken frei halten, treue Arbeiter im Reich Gottes, aber irgendwie klappt es nicht. Der Zusammenhang dieses Satzes sieht so aus. Und einer aus der Volksmenge antwortete ihm, Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der einen stummen Geist hat und wo er ihn auch ergreift, zerrt er ihn zu Boden und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich sagte deinen Jüngern, dass sie ihn austreiben möchten und sie konnten es nicht. Markus 9, Abvers 17. Sie konnten es nicht. Dabei, wenn man in die Bibel hineinschaut, nicht viel weiter vorher, einige Kapitel vorher, da sah es ganz anders aus. In Markus 3 lesen wir dann, und er steigt auf den Berg und ruft zu sich, die er wollte, und sie kamen zu ihm, und er berief 12, damit sie bei ihm waren und damit er sie aussandte, zu predigen und Vollmacht zu haben, die Dämonen austreiben. Da beruft er extra die Jünger und gibt ihnen diese Vollmacht und schickt sie los. Und anscheinend passiert da auch etwas, was wir dann auf halber Strecke zu unserem Text heute lesen. Und er ruft die 12 herbei und er fing an, sie zu 2 und 2 auszusenden und gab ihnen die Vollmacht über die unreinen Geister. Und er sprach zu ihnen, wo ihr in ein Haus eintretet, dort bleibt, bis ihr von dort weggeht. Und sie zogen aus und predigten, dass sie Buße tun sollten. Und sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Schwachen mit Öl und heilten sie. Hallo, da passiert es. Das ist da sogar nur so eine Nebennotiz vom Markus. Ne? Der redet eigentlich über das Predigen. Ich habe das sogar ausgelassen, die Stellen, wo er da noch intensiver über das Predigen redet. Da meinte er das nur so ganz nebenbei. Naja, und dann heilten sie noch und trieben Geister aus. Das war dafür nichts Besonderes, so dass man sagen musste, wow, da haben sie Geister ausgetrieben. Nein, passierte einfach so. Und so sind sie ja dann auch dort, als Jesus auf dem Berg war, an die Sache rangegangen. Es konnte passieren und es passierte in ihrem Leben. Und dann diese Situation, wo einer aus der Volksmenge kommt und sie konnten es nicht. Das ist doch irgendwie ein bisschen peinlich, ne? Also erst funktioniert das alles so gut und dann kommen sie dahin und nichts geht mehr. Und er antwortete ihnen und spricht, O ungläubiges Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Bringt ihn zu mir. Mal ganz im Ernst, was würde Jesus eigentlich sagen, wenn der heute hier in die Gemeinde nach Goslar käme? Etliche sind geheilt worden, prima, hat stattgefunden. Aber dann gibt es ja auch noch diese anderen, die nicht geheilt wurden. Wo es vielleicht ein längerer Weg ist, wo vielleicht sogar Leute gestorben sind, für die wir gebetet haben. Bis wann soll ich euch noch ertragen? Hey, das ist toll, dass wir positive Erfahrungen haben und mindestens einmal im Monat erzählen wir uns ja hier sogar von vorne im Gottesdienst davon, was wir Gutes mit Gott erlebt haben und wo er uns geholfen hat. Da haben wir einen Zeugnisgottesdienst, wo er Menschen geheilt hat, wo er große und kleine Wunder getan hat. Ja, wir erzählen es und wir erleben es auch aneinander. Aber gleichzeitig wissen wir doch, nicht alle von uns sind heil. Einige hängen vielleicht innerlich auch in der Vergangenheit fest und haben dort Punkte, wo sie seelisch erstmal heil werden müssen und es klappt noch nicht. Andere sind körperlich krank, einige sind vielleicht sogar darüber hinweg schon gestorben. Und was haben wir nicht alles für sie getan? Was bleibt an der Stelle? Wir entwickeln dann vielleicht eine Theologie darüber, wo die Wunderheilungen nur am Rande vorkommen und wir sagen, naja, das mit dem Sohn, das ist vielleicht nicht ganz so ernst zu nehmen an dieser Stelle. Und wenn du da deinen Sohn hast, schicken wir ihn lieber erstmal zum Psychologen oder zum Arzt, zum Neurologen, was ja auch erstmal gar nicht schlecht ist. Immerhin hat Gott ja auch uns dieses Wissen gegeben und dass die Ärzte das heute machen können. Und dafür sind wir ihm ja auch sehr dankbar dafür. Und die Hände des Neurologen und die Worte des Psychologen können ja auch die Hände Jesu und die Worte Jesu sein. Aber der Mann aus der Volksmenge schreit: Ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, nicht zu dem Psychologen und zu den anderen Ärzten, die damals es nicht so wie heute gab. Zu Jesus hat er ihn gebracht. Und bei manchen müssen wir auch sagen, wir vermochten es nicht. Liebe Schwester, ich greife mal ein bisschen vor in dem Text. Da heißt es dann: Der Vater aber sagte, aber wenn du etwas kannst, so habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm: Wenn du das kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Der Vater ist sich an dieser Stelle gar nicht mehr so sicher, was eigentlich Jesu Wille dort ist, was er dort tatsächlich insbesondere auch kann. Wenn du etwas kannst, sagt er. Und Jesus merkt das sofort. Wenn du das kannst, wiederholt er seine Frage, dem Glaubenden ist alles möglich. Merkt ihr, der Mann fängt dort an, Jesus Grenzen zu setzen. Der sagt, wenn du das kannst, also könnte ja auch die Möglichkeit bestehen, dass du das gar nicht kannst, ne, dass du halt da so ein bisschen eingeschränkt bist. Ne. Das funktioniert vielleicht, wenn jemand blind ist oder gelähmt ist, aber den Geist, der funktioniert bei dir vielleicht nicht so ganz. Mal sehen, ob du das auch in diesem Fall kannst. Ich meine, deine Jünger haben es ja nicht gekonnt. Ne? Ist ja völlig logisch, dass es da Probleme gibt. Das ist kein großer Glaube, den er ihm dort ergeben bringt. Leider kein großer Glaube. Vielleicht sind viele der ungeheilten und ungeschehenen Wunder auch ein Zeichen dafür, über unseren Glauben, den wir haben, dass eben unser Glaube nicht endlos groß ist. Matthäus hat das etwas deutlicher gehört, was Jesus darüber meint, und schreibt deshalb in Matthäus 17, wegen eures kleinen Glaubens, denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich weg von hier dorthin, und er wird sich irgendwie hinwegheben, und nichts wird euch unmöglich sein. Kleinglaube lautet hier der Begriff. Um ehrlich zu sein, wenn ich diesen Text so höre, merke ich, da bin auch irgendwo ich gemeint. Mein Glaube mag ja noch so große Höheflüge haben und manche Berge habe ich auch innerlich schon überwunden. Aber die echten Berge hier, der Harz, der steht immer noch so, wie er geschaffen wurde. Und alles, was ich da an Bergen überwunden habe, ist entweder aufgrund von Muskelkraft oder von PS des Autos geschehen, aber nicht aufgrund von Glauben. Jesus gibt sich nicht mit irgendeinem Glauben zufrieden. Es geht um den vollen, ganzen Glauben für ihn. Und das, muss ich ehrlich sagen, ist nicht nur den Jüngern peinlich, das kann auch mir peinlich sein. Es gibt auch dieses Kind in der Verwandtschaft, für das ich regelmäßig bete und was eben nicht geheilt wurde bisher. Und so führt mich dieser Text erstmal in eine Demut hinein, weil ich erkennen muss, mein Glaube ist auch nicht unendlich groß und ein riesiges Vertrauen an der Stelle. Ich bin nicht der, der immer perfekt glaubt und perfekt vertraut. Da können Zweifel sein, da kann ein vorsichtiges Infragestellen sein, da kann auch manchmal Hoffnungslosigkeit sein. Markus 10 heißt es, Jesus aber sah sie an und spricht, bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Schwester, das ist die Perspektive, für die Jesus uns heute hier gewinnen möchte. Das ist kein Schönwetterglaube, sondern einer, der auch im Sturm helfen kann und vertrauen kann, weil dort eben alles möglich ist, selbst wenn wir denken, dass unser Lebensboot gerade am Kentern ist. Und deshalb ruft uns dieser Text auf einer anderen Ebene eben dazu auf, demütig zu sein und zu sagen, ja, Gott ist größer, als wir denken, manchmal sogar, als wir es uns zu erhoffen wagen. Und wenn wir diesen Text lesen, dann lasst uns da demütig sein, lasst uns darauf besinnen, dass eben unser Glaube nicht der größte ist, ja manchmal sogar sehr klein ist und dass unser Gott der größte ist, wesentlich größer, als wir eben manchmal denken und nur zu erhoffen wagen. Diese Begebenheit vor knapp 2000 Jahren, wo sie passiert ist, sie lässt uns trotz unseres technischen Fortschrittes hier demütig werden, weil wir wissen, es gibt einer, der größer ist, als ich glauben und vertrauen kann. Zwei Aspekte stecken noch in dem Text, den ich gerade übersprungen habe, wo ich denke, die wichtig sind. Das ist in Markus 9. Und sie brachten ihn zu ihm, und als der Geist ihn sah, zerrte er ihn sogleich, und er fiel zur Erde, wälzte sich und schäumte, und er fragte seinen Vater, wie lange ist es her, dass ihm dies geschehen ist. Er aber sagte, von Kindheit an. Und oft hat er ihn bald ins Feuer, bald ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Aber wenn du etwas kannst, so hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Erster Punkt, die Christen haben hier keinen leichten Stand auf Erden. Das Leben ist eben kein Ponyhof, wie man es sich wünschen mag. Es mag uns noch so gut gehen, solange wir nicht mit Jesus in Beziehung, in Berührung kommen, kann unser Leben sogar manchmal sehr, sehr gut aussehen und erst mit ihm sich verschlimmern. Es hört sich an, als wenn es um Jesus herum erstmal um den Jungen ziemlich ruhig war, als er zu Jesus gebracht wurde. Aber als er dann Jesus sah, da zerrte der Geist an ihm und er schäumte. Kann es sein, dass manchmal, wenn es uns wirklich richtig gut geht, wir für den Teufel, für das Böse uninteressant geworden sind? Weil er sagt, wenn die da eingelullt sind, dann ist ja alles gut, dann brauchen die ja gar nicht so viel zu glauben, dann muss ich mich ja gar nicht um die kümmern. Und auf der anderen Seite, wenn wir dichter an ihn herankommen, wir plötzlich merken, was in unserem Leben an Punkten auch noch offen ist, was uns von Gott trennt und dass da umso mehr an uns gekämpft wird, dass wir in Anfechtungen fallen, dass wir immer wieder uns neu umdrehen müssen und gucken müssen, an Jesus dran zu bleiben. Gerade in den Phasen, wo wir eng zu ihm kommen und immer enger kommen, dass es dann auch schwieriger in unserem Leben wird. Gerade als der Geist Jesus sah, da fing er an zu zerren und zu schäumen und er fiel zur Erde. Vorher hörte sich das ganz ruhig an. Manchmal ist es so in unserem Leben, dass dann die Kämpfe am größten sind, wenn wir am dichtesten an Jesus herankommen, weil dann nämlich auch er am meisten an uns arbeiten kann. Und es ist nicht einfach, wenn er sagt, hey Dirk, da solltest du noch mal eine Schippe drauflegen oder da etwas in deinem Leben verändern. Viel einfacher ist es zu sagen, hey Gott, du lässt mich mein Ding machen und ich lasse dich dein Ding machen und alles ist gut. Nee, nicht alles ist gut. Wenn wir enger an Jesus herankommen, werden die Herausforderungen umso größer. Das Zweite, was hier deutlich wird, ist die schöne Sache dabei. Er fragt seinen Vater, wie lange ist es her, dass ihm dies geschehen ist? Das hört sich an wie so eine Anamnese bei so einem Arzt. Ne? Man kommt hin und sagt, hier, ich habe da irgendwas, ne? Schnupfen oder so. Und dann fragt er als erstes, ja, wie lange ist denn das her? Ne? Und was ist da passiert? Und wie läuft das jetzt? Ist erst 5 Wochen, dann müssen wir vielleicht die roten Pillen nehmen. 10 Wochen oder noch länger, dann müssen wir vielleicht auf die grünen umsteigen. Ne? So hört sich das an bei Jesus. Aber Jesus ist doch nicht so ein Arzt, der guckt, welches Medikament er jetzt aus seinem Schrank da rausholt, der wendet sich doch an Jesus, weil er weiß, Jesus kennt mich genau und weiß über mich Bescheid. Also die Frage ist doch eine andere. Warum fängt Jesus an dieser Stelle danach zu fragen, wie lang ist es her, dass ihm dies geschehen ist? Wird er entweder mit der linken Hand beten oder mit der rechten Hand? Das ist doch nicht die Frage an dieser Stelle. Nein, ich glaube, da zeigen sich ein ganz besonderer Aspekt des Umganges von Jesus. Das ist seine Gnade und Zuwendung, die er diesem Menschen bringt. Erstmal sitzt dahinter dieses, hey, ich nehme dich wahr. Du bist nicht irgendeiner aus dieser Menschenmenge, irgendein Mann, der da zu mir kommt und dann lege ich mal ebenso im Vorbeigehen die Hand auf und gehe dann weiter. Vielleicht erinnert ihr euch an die Frau, die er geheilt hat, die nur den Gewand seines Saumes berührt hat, weil sie gesagt hat, oh, es reicht ja, ne? Ich muss ja gar keine echte Beziehung zu ihr haben. Und der zwingt er dann sogar ein ganzes Gespräch auf, weil er sie eben ernst nimmt. Und weil er so jeden Einzelnen von uns ernst nimmt. Wenn du zu Jesus dich wendest, dann ist das nicht ein einfaches Vorbeigehen, wo du dann sagst, oh, mal eben so ein bisschen was abgreifen und gut ist und muss ja gar nicht so intensiv. Nein, er wendet sich dir zu und deshalb fängt er hier an, mit dem Mann zu sprechen. Und gleichzeitig passiert dabei nämlich auch etwas. Wenn ihr euch das anschaut, diesen Text, seine Antwort, dann fängt sie ganz normal an. Er sagt, von Kindheit an, das ist noch so eine, wie soll ich sagen, so eine Bestimmung der Zeit, ne? Einfach so eine Antwort auf der intellektuellen Ebene, aber dann geht es immer weiter. Und oft hat er ihn bald ins Feuer, bald ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Aber wenn du etwas kannst, so hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Aus dieser einfachen Antwort kommt plötzlich seine Verzweiflung zum Tragen. Also Jesus geht hier mit ihm sozusagen einen Weg. Er merkt auch für sich selber, ja, es hat in der Kindheit angefangen. Und dann sieht er diesen Jungen, wie er die Verletzungen hat, wenn er da ins Feuer geworfen wird, dann wird er Verbrennungen haben, dann wird er Narben gehabt haben. Wenn er ins Wasser gefallen wird, dann werden die Ängste darum gehabt haben, dass er nicht ertrinkt. Und zum Schluss kommt nämlich nicht mehr ein und hilf ihm und hab Erbarmen mit ihm, sondern ein hab Erbarmen mit uns. Ich bin da auch in diesem Leiden drin und eigentlich betrifft es sogar mich als Vater. Und wer Kinder hat, weiß, wie schlimm das ist, wenn Kinder da an solchen Stellen auch leiden und wie sehr man als Eltern davon betroffen ist. Es ist nicht mehr ein einfaches, heile diesen Jungen, sondern hey, heile mich an der Stelle. Aber da musste der Vater erst so richtig hinkommen, dass er merkt, es ist seine Heilung, um die es an dieser Stelle geht. Und dadurch erlebt er die Zuwendung Jesu nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Es ist mehr als nur ein Zuhören, bei dem sich der Vater aussprechen kann. Es ist der Höhepunkt seiner Hilflosigkeit, wo er sich jetzt in Jesu Arme wirft. Diese Hilflosigkeit, die treibt ihn in Jesu Arme. Ja, und überraschend oft ist das die Frage, wann bin ich so weit am Ende, dass ich wirklich nur noch auf Jesu Arme vertraue und nicht mehr auf meine Arme, meine Künste, das, was ich tun kann. Meistens steht uns unser Können und Wissen doch im Weg, dass man sich nicht ganz auf ihn verlässt, sondern doch eher sagt, oh, da kannst du wirken, den Rest, den kann ich doch eigentlich selber. Und jetzt noch einmal die Zwischenfrage von Jesu nach dem vollen Vertrauen. Und dann kommt es zu dieser Jahreslosung. Und Jesus sprach zu ihm, wenn du das kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Und sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als aber Jesus sah, dass die Volksmenge zusammenläuft, drohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du stummer und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das sind zwei Worte, die passen eigentlich überhaupt nicht zusammen. Entweder ich glaube oder ich glaube nicht. Von unserem Intellekt her, von der Logik her und in der Theorie sind das zwei Gegensätze. Entweder ich glaube oder ich glaube nicht. Aber ich glaube, hilf meinem Unglauben, ist ja eigentlich, wenn ihr euch das mal genau anschaut, paradox in sich selbst. Aber wie so oft, die Realität hat nichts mit Logik oder der Theorie zu tun. Wie oft glauben wir in dem einen Moment und im nächsten Moment kommen dann Zweifel auf. Und da fällt dann dieser ganz große Glaube, den wir gerade noch erlebt haben, sogar in sich zusammen. Und dann fangen wir an zu schwanken zwischen dem Glauben und dem Unglauben. Und eigentlich ist der Glaube da, aber auf der anderen Seite, vielleicht ist bei mir das gerade jetzt ein bisschen anders. Und der Herr tut es dann doch nicht oder so. Petrus hat so einen zusammenfallenden Glauben erlebt, als er oder nachdem er mit Jesus, wir wissen, dass es das gewesen ist, er wusste es damals noch nicht, das letzte Abendmahl gefeiert hat. Da entwickelte sich nämlich folgendes Gespräch. Einen zurück, ich wollte auf Lukas 22. Da, ja. Der Herr aber sprach, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, euch zu sichten wie Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm, Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach, ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Wenn es uns richtig gut geht, auch so glaubensmäßig. Petrus fühlte sich da ganz dicht an Jesus dran. Da kann sich das genau ins Gegenteil entwickeln. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Wir wissen heute, dass Petrus Stunden später der Mut verlassen wird. Jesus wird festgenommen werden. Und ganz nebenbei, das war keine großartige Situation, in der Petrus da drin steckte. Der hat nur draußen zugeguckt und die Leute, die ihn angesprochen haben, waren ganz unbedeutend. Da hat er plötzlich Muffensausen gekriegt und hat gesagt, Jesus da gefangen, das passt nicht so ganz in mein Konzept. Ich sag mal lieber Nein dazu. Und hat ihn dann verleugnet. Und das Ganze ist dreimal geschehen. Und dann krähte der Hahn und er erinnerte sich an diese Situation und dachte, Scheibenkleister. Das hat auch bei mir nicht funktioniert. Und das ist einer, über den die Bibel ja eigentlich, von der Jesus zum Beispiel gesagt hat, das ist der Fels, auf dem er die Gemeinde bauen will, der ihn da verleugnet hat. Glaube, der kann so fragil sein. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns das vor Augen halten und demütig damit umgehen und nicht sagen, hey, ich habe den super Glauben, sondern immer wieder ganz neu uns mit unserem Glauben an Jesus wenden. Was hilft da an der Stelle? Und er schrie und zerrte heftig an ihm und fuhr aus und er wurde wie tot, dass die meisten sagten, er ist gestorben. Jesus aber nahm ihn bei der Hand, richtete ihn auf und er stand auf. Und als er in ein Haus gegangen war, fragten ihn seine Jünger allein, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Und er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren als nur durch Gebet. Diese Art kann durch nichts ausfahren als nur durch Gebet. Das ist jetzt kein Rezept über den Umgang, wie man mit verschiedenen Dämonen umgeht, sondern das ist eine Grundregel, die hier steht. Jesus hat für Petrus gebetet und auch hier kann der Geist eben nur durch Gebet ausfahren. Wenn wir mit unserem Glauben, so klein er auch sein mag und so fragil er auch sein mag, dann kann unser Glaube noch so klein und unser Unglaube noch so groß sein. Gott wird sich größer zeigen. Und es ist dann nicht unseren Bemühungen, unseren Techniken, unseren Erfahrungen, die helfen, sondern es ist einfach das Gebet, was dort steht. Die Jünger haben nicht mehr viel gebetet. Die waren zu sehr mit ihrem Können beschäftigt, die haben groß diskutiert. Das konnten sie mittlerweile gut. Sie waren ja auch schon im fortgeschrittenen in der fortgeschrittenen Lehrzeit bei Jesus gewesen. Aber vor Jesus ging es dann nicht um die Intelligenz, um das Können. Dort zählte das Gebet. Wie kann es sein, dass die Jünger dieses Gebet vernachlässigt haben? War es der Erfolg der Vergangenheit? Dachten sie, das gelänge ihnen alles schon automatisch? Gingen sie davon aus, dass die Dämonen nur zu gehorchen hatten, wenn sie sagten, fahre aus? In der Vergangenheit haben sie viel vertraut, aber sie taten es nicht mehr in der Gegenwart. Und das ist eine der wichtigsten Lektionen für uns alle. Gebet ist der Schlüssel, der die Tür zur Kraft Gottes aufschließt. Nichts funktioniert da automatisch. Wir sind überheblich, wenn wir meinen, dass wir nicht zu beten bräuchten. Wir sind am größten, wenn wir auf den Knien liegen und im Gebet sind. Der Satan, der lacht doch nur über unsere Pläne, die wir uns machen. Aber er zittert, wenn wir beten. Ja, das Leben mit Jesus kann ein Kampf sein. Auch hier, der Geist fuhr nicht einfach aus, sondern die Leute, die haben einen richtigen Schreck gekriegt. Jetzt kümmert sich der Jesus um ihn und dann liegt der Junge nachher sogar tot am Boden. So kam es ihnen vor. Und vielleicht fragt sich in dem Moment nicht auch der Vater, ob er nicht lieber auf die Hilfe von Jesus verzichtet hätte, als jetzt da einen Jungen zu haben, der gestorben ist, weil der Geist ausgefahren ist. Na toll, bringe ich ihn hin und dann habe ich noch mehr Probleme nachher. Nein, Jesus half ihm. Der nahm den Jungen bei der Hand und richtete ihn auch wieder hin auf. Ich finde, das ist das Schöne an diesem Text. Selbst durch das tiefste Dunkel hindurch bleibt Jesus dabei. Selbst wenn den Glauben müssen wir an dieser Stelle nicht aufbringen. Es reicht unser Schreien, unser Rufen, eben unser Gebet. Deshalb habe ich hier ein Bild mitgebracht, das wir in der Familie bekommen haben, über diese Jahreslosung. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wie bei einer Sonnenfinsternis schiebt sich langsam der Mond vor unseren Glauben, der Unglaube vor unserem Glauben. Aber wir dürfen wissen, die Sonne ist einfach größer. Und auch wenn es tagsüber vielleicht sehr dunkel bei uns werden kann, wie bei so einer Sonnenfinsternis, die Sonne überstrahlt auch den Mond. Manche nehmen das extra mit dem Fotoapparat dann auf, wenn sowas passiert, diese Corona, die sich darum bildet. Und wir haben ja jetzt einige Sonnenfinsternisse auch erlebt hier in Deutschland und ihr sicherlich auch, unabhängig davon, wo ihr da gewesen seid. Es wird nicht völlig dunkel. Ja, es wird dunkler und es wird dann auch komisch kalt, wenn plötzlich die Sonne nicht mehr strahlt, weil der Mond sich davor schiebt. Aber es ist immer noch Licht da. Es ist nicht alles vorbei an der Stelle. Und man muss dafür eine extra dunkle Brille nehmen. Da hilft auch keine normale Sonnenbrille, weil das Restlicht von der Sonne ist immer noch so stark, dass es unsere Augen kaputt machen kann, wenn wir nicht einen speziellen Schutz in dem Moment haben. Und so werden immer diese Strahlen der Liebe Gottes und der Macht Gottes bei mir landen, wenn ich nur bereit bin, mich ihm zuzuwenden. Egal, wie viel Unglaube auch von meiner Seite dabei ist. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Amen.